Liebe Zuhörer unseres Radios, ich wurde in der Mittwochssprechstunde einmal gefragt, ob es nicht auch für die Kranken einen besonderen Weg gibt, den Ablass zu erlangen, nachdem der Papst das ja den Menschen im Gefängnis eingeräumt hat, wenn sie die Schwelle des Gefängnisses ihrer Zelle überschreiten und an den himmlischen Vater denken, wird ihnen dieser geschenkt werden. In der Tat, ich habe dann nochmals nachgeschaut in die Ausführungsbestimmungen hinein, nämlich an einen Brief am 1. September an Rino Fisichella, das ist der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung für die Neuevangelisierung. Und dort heißt es, ist auch eine interessante Perspektive, für die Kranken wird es eine Hilfe sein, Krankheit und Leid als Erfahrung der Nähe zum Herrn zu leben, der im Geheimnis seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung den Königsweg aufzeigt, um dem Schmerz und der Einsamkeit einen Sinn zu verleihen. Mit Glauben und freudiger Hoffnung diesen Moment der Prüfung zu leben, indem sie die Kommunion empfangen oder an der Heiligen Messe und am gemeinschaftlichen Gebet, und jetzt kommt's, auch über die verschiedenen Medien teilnehmen, wird für sie die Weise sein, den Jubiläumsablass zu erlangen. Also der Papst trägt dem Rechnung, dass sie auch, zwar nicht wie Leute im Gefängnis eingesperrt sind, aber sie sind oft auch raumgebunden. Sie können aufgrund ihrer Krankheit, ihrer Behinderung ihr Zimmer nicht verlassen. Und da gibt es die Möglichkeit, über die Medien, und Radio Horeb gehört ja dazu, den Jubiläumsablass zu empfangen, indem sie an der Heiligen Messe und dem gemeinschaftlichen Gebet teilnehmen. Wunderbar. Also diese Frage auch beantwortet. Die Bibel und die Tradition, das ist das Thema, das uns in dem Buch Deine Kirche ist ja wohl das Letzte vom Pfarrer Ulrich Filler beschäftigt. Er schreibt, und hat sicher damit recht, ein Sprichwort sagt, aus der Bibel kann man alles beweisen und auch das Gegenteil. Die Bibel ist nämlich kein Gesetzesbuch, in dem die Glaubenslehre nach Paragraphen aufgelistet wird. Der Text ist interpretationsbedürftig und es kommt darauf an, die richtige Interpretation zu finden. Wir finden sie in der Tradition der Kirche, die vom Heiligen Geist garantiert wird. Die Interpretation der Verfasser und der ersten Christen wurde neben den Texten der Schrift in der lebendigen Tradition der Kirche weitergegeben und bis heute bewahrt. Die Tradition ist für die katholischen Christen im Unterschied zu den evangelischen auch eine Glaubensquelle. Das heißt, wie hat man Dinge von Anfang an verstanden? Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es die Glaubensweitergabe, den Glauben gegeben hat, Jahrzehnte bevor die Schrift geworden ist. Nach allgemeinem Konsens sind die Evangelien oft erst recht spät, 60, 70, 80 in diesen Jahren verfasst worden oder auch nach dem Christusereignis. Besonders das Johannesevangelium wird eher später angesetzt. Ich möchte mich jetzt allerdings nicht einmischen in die verschiedenen Diskussionen, die da geführt werden. Und da hat es ja auch nur die Tradition gegeben. Denken wir an die unterschiedliche Deutung der Eucharistie. Das bedeutet mein Leib, das ist mein Leib. Bei den Reformatoren aus der Schweiz wird Eucharistie nur als ein Symbol verstanden. Also aus unserer Sicht dieses konkreten, realen Gehalts entledigt. Also es sind ganz unterschiedliche Sichtweisen. Deshalb muss man schauen, wie hat man es von Anfang an verstanden. Hat es von Anfang an etwa eine Verehrung im Tabernakel gegeben? Oder wo man die geheiligen Gestalten für Leute, die im Gefängnis waren, aufbewahrt hat? Und wenn sich das nachweisen lässt, dann hat es natürlich ein Verständnis gegeben, dass die Präsenz des Herrn in den Gestalten von Brot und Wein über die Feier hinaus bezeugt. Und diese Zeugnisse gibt's. Also ist die Tradition ganz entscheidend. Auf diese Weise kommt nichts Neues, so Ulrich Filler, zu der Selbstmitteilung Gottes seiner Offenbarung hinzu. Aber das vorhandene Glaubensgebot Gut ist nichts Statisches, das im Lauf der Zeit verstaubt. Es wird immer tiefer verstanden und immer weiter ausgefaltet. Die theologischen Wissenschaften dringen immer tiefer in den im Alten und Neuen Testament grundgelegten Glauben ein und entfalten ihn immer mehr. Auf diese Weise erkennen wir manches, was nicht unmittelbar in der Bibel zu finden ist. Damit sich aber in diesem Prozess keine falschen Interpretationen durchsetzen können, hat Christus seine Kirche mit der Schutzfunktion ausgestattet, nämlich dem kirchlichen Lehramt, dessen Inhaber der Papst und die Bischöfe sind. Sie verkünden den einen Glauben der Kirche immer wieder neu und bewahren ihn vor Irrtum, sodass wir in einer großen Kontinuität stehen, die zurückreicht bis an die Wurzeln der Kirche. Die ersten Konzilien der Kirche, liebe Zuhörer, sind uns ja gemeinsam, auch mit den evangelischen Christen. Und nachdem auf den ersten Konzilien geklärt worden ist, wer Jesus Christus war, und das ist eine ganz entscheidende Frage, auf die wir jetzt auch gleich eingehen werden, nämlich in Nicäa, Konstantinopel und Chalcedon, hat sich die nächste Frage gestellt. Jetzt, wenn wir Klarheit haben mit Christus, wer war dann Maria? Und da ist uns gemeinsam der Begriff Theotokos, Gottesgebärerin. Wenn Sie das wörtlich nehmen, zu eng pressen, dann bekommen Sie Schwierigkeiten. Kann eine Frau Gott gebären? Dann wäre sie ja über Gott. Gottesgebärerin. Aber nachdem jetzt in Bezug auf Jesus Christus klar war, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott war und dass sie ihn geboren hat, kann man sie Gottesgebärerin nennen. Ich wollte Ihnen jetzt damit nur ein Beispiel benennen, dass es hier nicht um Kleinigkeiten geht, sondern um ein richtiges Verstehen der Offenbarung der Gottesmutter Maria in diesem Fall, aber auch der Person Jesu Christi. Jesus Christus nur ein guter Mensch, das ist in gewisser Weise die Frage der Fragen schlechthin. Und Christus wollte dann ja auch von den Jüngern, dass sie Klarheit haben. Er fragt sie, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und inspiriert vom Vater, vom Geist Gottes, antwortet Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus war sicher ein guter Mensch, aber Wunder. Mit der englischen und französischen Aufklärung entstand eine Irrlehre, die selbst bei manchen Christen heute noch populär ist, der sogenannte Deismus. Seine Anhänger nehmen zwar an, dass Gott die Welt geschaffen hat, gehen aber davon aus, dass er sonst keinen Einfluss mehr auf den Gang der Dinge nimmt. Leibniz etwa, der deutsche Philosoph, vergleicht ihn mit einem Uhrmacher, der das Uhrwerk der Welt, das von alleine weiterläuft, nur in Gang setzte. So gibt es auch heute die Auffassung, dass es vielleicht einen Gott gibt und dass Jesus Christus, wenn auch nicht der Sohn Gottes, so doch ein guter und weiser Mensch, eine herausragende Gestalt der Geschichte gewesen ist. Die Wunder aber, von denen im Evangelium berichtet wird, kann der moderne und aufgeklärte Denker nicht ernst nehmen. Damit haben wir es, liebe Zuhörer, mit einem depotenzierten Gott zu tun. Was nützt mir denn ein Gott, der einmal ganz am Anfang etwas angestoßen hat, vor Milliarden Jahren, vor 14 Milliarden Jahren und sich dann zurückgezogen hat? Sorry, was soll denn das? Wenn Menschen in der Not zu Gott rufen, auch selbst solche, die ihm oft den Laufpass gegeben haben, dann setzt das voraus, dass sie an den nahen Gott glauben, an den Gott, der ihre Gebete hört. Im Krieg gab es Erlebnisse von Leuten, die nicht einmal beten gelernt haben, etwa von Russen, die in der kommunistischen Zeit aufgewachsen sind, die irgendwie gehört haben, dass Gott mütterlich, väterlich ist, du mütterlicher Gott, Hilfe, und so haben sie geschrien. In Zeiten der Sattheit kann man sich bestimmte philosophische Denkmuster schon zurechtlegen, aber die halten keine Sekunde, wenn es hart auf hart geht. Also dieser deistische Gott ist ein gefährlicher Gott, weil er ein ferner Gott ist, ein Gott, der nicht der Gott der Bibel ist, denn dieser wird Mensch, Emmanuel, Gott mit uns. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.